Also, ich lade euch ein, den ersten Petrusbrief aufzuschlagen, Kapitel 3, damit wir den Zusammenhang vor Augen haben. Ich werde auch da ganz kurz euch wieder abholen und daran erinnern, woher wir kommen. Der Vers 7 ist in einen Abschnitt eingeordnet, der das Verhalten in der Ehe bei mir in der Elberfelder überschreibt. Aber ich nehme euch gleich nochmal ganz kurz in diesen Abschnitt hinein, damit wir nochmal uns daran erinnern, was da steht. Wir haben diesen Text, wie gesagt, glaube ich, nur dreimal bis jetzt gelesen. Im Vergleich zu anderen Texten ist das recht wenig. Von daher ist es gut, wenn wir es nochmal am Stück lesen. Lasst uns lesen ab Vers 1 bis Vers 7. Ebenso ihr Frauen ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Euer Schmuck sei nicht das Äußerliche durch flechtende Haare und Umhängen von Gold und Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens in unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah, dem Abraham gehorchte und den Herrn nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Das übergreifende und überordnete Thema in dem Abschnitt, in dem wir uns befinden. Wir sind bei dem Wandel als ein heiliges Priestertum, als Zeugen Jesu in dieser Welt, in diesem praktischen Teil. Ab Kapitel 2, Vers 11 haben wir uns diesem praktischen Teil zugewendet. Geht es da übergeordnetes Thema oder der übergeordnete Teil, geht es darum, dass wir als Fremdlinge in dieser Welt in Leiden und durch Leiden hindurchgehen und mit einem Ziel, ein Zeugnis in dieser Welt zu sein für das Evangelium. So, das ist das, was alle Abschnitte eben zusammenhält und über alle Abschnitte steht, ist die Leidensbereitschaft, die Ausrichtung in Leiden, in Leidenssituationen mit der Perspektive, das Zeugnis von Jesus Christus und dem Evangelium zu sein. Und das, warum oder zu welchem Zweck? Damit Menschen gewonnen werden, damit Menschen gerettet werden. So, das ganz grob könnten wir das umschreiben. Der Auftrag ist also wandelt. Wandelt als heiliges Priestertum, um die Tugenden Gottes zu bezeugen. In Kapitel 2, Vers 12 haben wir diesen Auftrag, den ich euch vielleicht ganz kurz vorlese. Kapitel 2, Vers 12. Und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. So, das steht über all dem. Unter den Nationen als Fremdlinge in Leidenssituationen einen guten Wandel führen, damit sie etwas sehen, damit sie in dem Beobachten, in dem Prüfen, in Bezug dessen, was sie hören, auch in unserem Leben das Zeugnis haben, dass es wirklich echt ist. Also das ist die große Herausforderung. Und Petrus nennt uns mindestens drei konkrete Leidenssituationen, in denen sich dieses Zeugnis zeigen sollte und zeigen muss. Die erste große Leidenssituation ist einfach dieses Leben in dieser Welt, vor allem unter der Obrigkeit und in dem Verhalten, wie wir der Obrigkeit gegenüberstehen. Die zweite Leidenssituation ist das Leben als Sklave. Und die dritte Leidenssituation ist das Leben in der Ehe. Also das sind so konkret drei Leidenssituationen, in denen er uns ausrichtet, was es bedeutet, ein Zeuge zu sein, ein heiliges Priester zu sein. Was bedeutet ein guter Wandel? Und in diesen ganzen Leidenssituationen entfaltet das in einer guten und sehr anschaulichen Weise. Das, was hier betrifft, er sagt, wandelt, und in Kapitel 2, Vers 3 sagt er, ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter. Das können wir ebenfalls als in gewisser Weise eine Überschrift nehmen. Ordnet euch und die Art und Weise, also wie lebt man in diesen Leidenssituationen, und der Auftrag ist, ordnet euch unter, stellt euch drunter. Das ist so das große Thema. Und wir haben sehr ausführlich über all diese Dinge miteinander geredet. Und ich hoffe, dass über die Jahreswende ihr das letzte Jahr nicht so abgehackt habt, dass das nicht mehr in eurem Gedächtnis ist, sondern dass es noch präsent ist. Aber der Auftrag ist, ein Wandel, guten Wandel als Zeugnis. Worin zeigt sich das konkret? Bereitschaft in Leiden unterordnen. sich drunter stellen. Unterordnen können wir übersetzen auch, sich einer Autorität unterstellen, die niedrigere Position einnehmen, eine Autorität anerkennen, akzeptieren. All das steckt hinter diesem Begriff unterordnen. Untergeordnet sein, unterstellt sein. Akzeptieren, dass es jemand über mir gibt, der Autorität hat und ich muss dieser Autorität gehorchen. Das ist nicht so einfach, vor allem nicht so einfach, weil diese alle menschliche Einrichtungen fehlen, fehlbar sind. Und da sich drunter zu stellen, bereitet große Schwierigkeiten. Sowohl die Regierung ist alles andere als immer richtig und es fällt uns schwer, sich drunter zu stellen. Genauso in dem Verhältnis von Herren, Sklaven, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Auch da gibt es ganz viele Verkehrte und es macht es sehr schwer, sich darunter zu stellen, die Autorität trotzdem zu akzeptieren. Und Petrus geht den Schritt weiter und spitzt es immer wieder zu oder immer intensiver. Und genauso gibt es auch in der Ehe Ehemänner, und bei denen es den Frauen schwierig macht, sich zu unterordnen. Ein Gedanke, den ich an dieser Stelle ganz kurz noch einfügen möchte, die Schrift sagt, ordnet euch aller menschlichen Einrichtung. Seht ihr das? Kapitel 2, Vers 13. Was bedeutet menschliche Einrichtung? Die Schrift sagt nicht, ordnet euch diesen Dingen, die die Menschen erfunden haben. Menschliche Einrichtung meint nicht, es haben Menschen sich ausgedacht und dann müssen wir uns halt trotzdem fügen. Menschliche Einrichtung ist eine Einrichtung für Menschen. Die ist nicht vom Menschen, aber sie ist für Menschen. Die Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Selbst, das System Sklaverei ist tief verankert in dem Willen Gottes. Und genauso die Ehe. Die Ehe ist nicht himmlisch, die Ehe ist irdisch. Die Ehe ist nicht himmlisch. Und geistlich, die Ehe ist menschlich und die Ehe ist eine menschliche Einrichtung. Ich werde noch in diesem Zusammenhang mit euch darüber kurz nachdenken, dass es im Himmel keine Ehe geben wird. Das hat mir schon manche Kopfschmerzen bereitet, manche Überlegungen und manches Nachdenken. Wie kann das funktionieren? Ja. Aber die Ehe ist nicht himmlisch. Das ist eine menschliche Einrichtung und so hat es schon Luther gesagt. Nicht nur, dass man prüft, wenn man sich bindet, sondern er sagt, die Ehe ist ein menschlich Ding. Deswegen prüf genau, wen du heiratest. Also darf ich so sagen, die Ehe ist, könnte man falsch verstehen. Es ist mehr für den Menschen und für das Hier jetzt als für das Später. Genauso wie die Obrigkeit von Gott eingesetzt, eine menschliche Institution ist, die einen Zweck hat. In dem Fall das Böse zurückzuhalten, das Gute zu belohnen. Ohne die Obrigkeit würde diese gefallene Welt nicht funktionieren. Und wenn die Obrigkeit ins Wanken kommt, wir erleben es fast jede Woche täglich, die Umwälzung in der Welt, wenn wir merken, wenn die Obrigkeit nicht das tut, was sie tun soll. Genauso das Gleiche ist die Sklaverei, die wir in der Bibel finden, hat eine Funktion. Allein nur die Tatsache, dass sie uns daran erinnert, dass wir Gefangene sind, dass wir versklavt sind, unter die Sünde und dass wir von dieser Sünde befreit werden müssen. Und genauso auch die Ehe hat eine Funktion, eine Bestimmung, eine Notwendigkeit und die ist begrenzt auf jetzt, auf diese Zeit. Und das hat was mit dem Evangelium und mit dem Zeugnis des Evangeliums zu tun und darüber müssen wir gleich ein bisschen darüber nachdenken. Aber nur, ich will euch einfach gedanklich kurz wieder abholen, dass wir wisst, wo wir sind. Also die Aufgabe ist, das Zeugnis zu leben unter den Leidenssituationen, in einer drunter stellen, sich unterordnen und nicht rebellieren, nicht kämpfen, nicht protestieren. Das ist eins meiner großen Anliegen, die ich euch versucht habe, immer wieder deutlich zu machen. Das ist aber zutiefst in uns Mensch verankert, die Rebellion. Zutiefst in uns verankert der Anspruch oder das Kämpfen für Recht und Gerechtigkeit. Deswegen fällt es den Menschen so schwer, sich drunter zu stellen und Ungerechtigkeit zu ertragen. Die Bibel aber lehrt uns, nicht auf unser Recht zu pochen, sondern den Weg der Demut, der Selbstverleugnung zu gehen, des Leidensweg zu gehen. Wozu uns die Bibel auffordert, den Leidensweg zu gehen und so ein Zeugnis des Evangeliums zu sein. Warum fordert sie das auf? Weil auf diesem Weg Gott in seinem Sohn die Welt rettet. Das ist ein Beispiel, das ist ein Zeugnis von Jesus Christus selbst. Jesus Christus, es ist der Weg Christi gewesen in der Selbstverleugnung, in der Menschwerdung, in den Leiden, in dem Verspotten, ja bis zum Tod am Kreuz. Das war der Weg, wie wie Gott in seinem Sohn die Menschheit gerettet hat oder die Menschheit rettet, von der Sünde befreit. Es ist der Weg der Selbstverleugnung. Es ist nicht der Weg des Anspruchs und es ist nicht der Weg der Gerechtigkeit und des Rechts. Wenn Jesus in allem, was er tat, immer auf Recht und Gerechtigkeit pochen würde, würde keine von uns gerettet werden. Das ist der Punkt. Das heißt, wenn wir in unserem Leben als Zeugen für das Evangelium immer nur auf Recht und Gerechtigkeit pochen, werden wir Menschen nicht zum Evangelium führen können. Denn es gibt einfach kein Recht und Gerechtigkeit. Da gibt es keinen Ruhm vor Gott, da gibt es keine Gerechtigkeit. Das ist so, wir müssen den Fußspuren Jesu folgen. Wir sind jetzt wieder im Markus-Evangelium, genauso wie im Petrusbrief im neuen Jahr, gehen wir weiter. Im Markus-Evangelium sind wir gerade im Kapitel 8, nächsten Sonntag geht es weiter und wir werden diesen Abschnitt und diese Thematik noch ein bisschen intensiver anschauen. Ich will euch nur mal kurz das vorlesen, Kapitel 8, Vers 34, was Jesus sagt. Markus, Kapitel 8, Vers 34. Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern zugerufen hatte, sprach er zu ihnen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugnet er sich selbst, nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Er ist diesen Leidensweg vorausgegangen in der Selbstverleugnung, in der Selbstaufgabe. Und der Auftrag ist, unser Auftrag als seine Jünger in dieser Welt, ihm nachzufolgen. Das bedeutet, das Kreuz aufzunehmen, diesen Weg anzunehmen. Und Kreuz bedeutet Selbstverleugnung, Kreuz bedeutet Tod, dass dieses Leben stirbt. Mit all den Ansprüchen, mit all den Rechten, mit all den Vorlieben, mit all den Wünschen, mit all diesen, dieses Leben zu kreuzigen, bedeutet das Kreuz auf sich zu nehmen. All seine Privilegien als Bürger, all seine Privilegien als Mensch, als Humanist aufzugeben und Jesus den Weg der Selbstverleugnung zu gehen. Das ist der Weg des Evangeliums. Auf diesem Weg rettet Gott. Warum und so weiter? Wie gesagt, am Sonntag will ich da ein bisschen näher drauf eingehen, was es bedeutet. Auf jeden Fall. Das ist der Weg und wir haben diesen Fußspuren zu folgen. Ich möchte an dieser Stelle auch noch eine Sache erwähnen, weil zwischen den Bibelstunden und vor dem Jahreswechsel auch Fragen kommen und ich die Gelegenheit einfach nutze, um sie zu beantworten. Gibt es Grenzen der Unterordnung? Gibt's? Es gibt eine Grenze der Unterordnung. Schlagt mit mir Apostelgeschichte 4, Vers 20 auf. Nur eine. Apostelgeschichte 4, Vers 20. Petrus und Johannes sind vor dem Hohen Rat und ihnen wird verboten, von Jesus Christus Zeugnis abzulegen. Sie werden bedroht und was machen die? Sie tun es wieder. In dem Fall ist der Hohe Rat die Obrigkeit, die sogar von Gott eingesetzte Obrigkeit. Sie fehlt, sie ist gegen Gott sogar und das ist der Punkt. Und als die gesagt haben, wieso macht es trotzdem? Vers 20. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie. Oh, Entschuldigung, ich bin ein bisschen zu weit, gell? Vers 18. Und als sie sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in den Namen Jesu zu äußern noch zu lehren. Also das ist das Verbot. Dürft nicht tun. Ein Verbot, ein gesetzliches Verbot. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen. Ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Das ist sehr schlau natürlich. Sie sagen, sie kämpfen für Gott und dann sagt er, okay, auf wen sollen wir mehr hören, auf Gott oder auf Menschen? Und das ist klar. Das ist das Erste. Das Zweite, die wiederholen das Gleiche nochmal in Kapitel 5, Vers 29. Ich will einfach auch euch die beiden Stellen vorlesen. Sie tun es wieder und scheinbar brechen sie das Gesetz und handeln gegen die Obrigkeit. Und dann Kapitel 5, Vers 29 heißt wieder, ich lese ab 28 und sprach, wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt. Und was wollt ihr, wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen? Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist die einzigste Grenze bezüglich der Unterordnung. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das heißt, wenn die Obrigkeit oder die Herren oder die Ehemänner in dem, was sie anordnen, oder indem sie, wenn sie ihre Autorität und ihre Stellung ausspielen, sie es gegen den Willen Gottes tun. Denn die höchste Autorität, unter der wir stehen, ist unser Herr. Das ist wichtig. Ich denke, das ist auch nichts Neues für euch. Aber wisst ihr, was wichtig ist? Wie machen wir das, wenn wir uns dieses nicht unterstellen? In aller Demut. Nicht im Rebellieren, nicht im Kämpfen, nicht im Protestieren. Versteht ihr, was ich meine? Ich erinnere euch nur, als Saul, der eingesetzte König, David beiseite schaffen wollte und ihn töten wollte, was hat David gemacht? Hat er gesagt, na gut, das ist die Obrigkeit, ich muss mich drunter stellen, also weiche ich dem Speer nicht aus und gehe den Märtyrerweg. Ist er geflohen? Er ist geflohen. Als Paulus verfolgt wurde, von den Statthaltern und von den schriftgelehrten Pharisäern, von den Hohepriestern, und ist er geflohen. Ebenfalls geflohen. So, aber in welcher Haltung haben sie das getan? Haben sie zurückgeschlagen? Haben sie zurückgekämpft? Hat als David den Speer zurückgeworfen? Ich erinnere euch noch, als David die Möglichkeit hatte, den Saul umzubringen, hat er das getan? Nein, das ist nämlich der Punkt. Ich hoffe, ihr versteht den Unterschied. Wir müssen Gott mehr gehorchen, mit Sicherheit. Und das ist richtig. Und wenn die Autorität, die über uns steht, uns etwas zwingt, dass wir etwas gegen den Willen Gottes tun, dann sind wir Gott verpflichtet und nicht den Autoritäten. Aber wenn wir diese Dinge nicht tun, dann nicht in einem Vergelten Böses mit Bösem. Nicht in einer harten, Evangeliums entgegengesetzten Haltung. Das ist sehr, sehr wichtig. In all der sich nicht drunter stellen, war der Weg immer in Ehrbarkeit, in Ehre, mit Respekt, in Geduld. Erinnert euch an Daniel und die Freunde, erinnert euch David, an Paulus, an Christus selbst. Das ist wichtig, in welcher Haltung wir das tun. Und das heißt, wenn wir uns Gott drunter stellen, dann soll selbst das ein Zeugnis des Evangeliums sein, wie wir das tun. Das ist sehr, sehr wichtig. Okay, das sind die Anmerkungen, die ich gerne noch hinzufügen wollte. Also der unmittelbare Zusammenhang oder der unmittelbare Kontext, in dem wir uns befinden, ist eben eins in dieser Leidenssituation. Und da geht es eben um die Ehe und da geht es um die Beziehung zwischen Mann und Frau. Und Petrus spricht auch diese an und sagt, genauso wie man sich der Obrigkeit unterordnen soll, genauso wie man den Herren sich unterordnen soll, genauso sollen sich auch die Frauen den Ehemännern unterordnen. Und es ist erstmal grundsätzlich, man muss sich jeder Regierung unterordnen. Und man muss sich jedem Herren unterordnen. Und jede Ehefrau muss sich auch jedem Mann unterordnen. Das ist ein Grund, das ist eine menschliche Einrichtung. Aber um Petrus geht es um Folgendes, in all dem Zusammenhang. Aber wenn es schwierig wird, und darum der Fokus ist, er schreibt, auch wenn einige dem Wort nicht gehorchen. Das heißt, Petrus geht es jetzt nicht in erster Linie grundsätzlich um die Ordnung von Mann und Frau, sondern ihm geht es um die Leidenssituation. Er sagt, ja, in der Ehe muss sich die Frau dem Mann unterordnen, aber es gibt schwierige Männer und ungläubige Männer. Und sein Fokus ist, wie verhält man sich in dieser Leidenssituation? Wir haben uns das genau angeschaut, was das bedeutet. Mit welcher Haltung, mit welchem Schmuck? Und ob das hier um Anziehen oder nicht Anziehen, über all diese Dinge haben wir miteinander geredet. Aber wichtig ist hier, dass der Hintergrund ebenfalls sich drunter zu stellen, mit dem Ziel, den Mann, den ungläubigen Mann zu gewinnen. Und selbst wenn diese Art und Weise Leiden mit sich bringt, Schwierigkeit mit sich bringt, schaut mal, wie Petrus in Vers 6 endet uns schon, und damit sind wir jetzt bei Vers 7. Er schreibt, wie Sarah sich dem Abraham gehorchte und den Herrn nannte, und deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Warum schreibt er, dass keinerlei Schrecken fürchtet? Er sagt, tut Gutes. Aber dieses Gutes tun kann Probleme bringen, gell? Es kann große Schwierigkeit bringen. Das, was wir als gut empfinden, wird vielleicht der Mann nicht als gut empfinden, der ungläubige Mann. Es kann für sie wirklich Schwierigkeit bringen. Und Petrus sagt, tut es ohne Furcht. Tut es ohne Schrecken. Warum? Weil sie sich voll auf ihren Herrn vertrauen. So wie der Herr sich dem Richter der Welt anvertraute, so ist auch der Auftrag der Frauen, sich völlig dem Herrn auszuliefern und sich dem zu übergeben, der gerecht richtet. Der Herr wird für sie sorgen. Der Herr wird für sie sorgen, wenn sie für ihn leiden, wenn sie für ihn den Weg gehen. Damit ist das Thema aber noch nicht fertig. Wer heute zum ersten Mal da ist oder wer die letzten Bibelstunden verpasst hat und denkt, von was redet er, ich lade euch ein, hört es nach. Ja. Aber damit wir in diesem Jahr vorwärts kommen, Vers 7, jetzt kommen wir. Es ist noch nicht fertig, es ist jetzt kein neuer Abschnitt. Es ist jetzt nicht, okay, jetzt haben wir eine neue Leidenssituation, sondern Petrus schreibt, ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Das große Anliegen von Petrus ist sofort den Ehemännern gleich eine Botschaft hinterher zu schicken, gleich einen Rahmen zu schaffen, in dem diese Unterordnung, in dem dieses Verhältnis funktionieren soll. Er wendet sich sofort an die Männer, er will einen Rahmen geben für die Ehefrauen. Warum? Damit sie die Männer um ihre Aufgabe, um ihre Autorität und ihre Führungsrolle in göttlicher Art und Weise wissen. Das ist so wichtig. Die Männer müssen wissen, wozu Gott sie berufen hat. Die Männer müssen wissen, was Unterordnung bedeutet und wer sich unterordnet und warum. Sie müssen etwas verstehen. Wir werden das gleich sehen. Damit sie das, wozu sie Gott berufen hat, in einer richtigen Art und Weise ausüben. Ich möchte euch, bevor wir da hineingehen, eine Frage stellen. Fällt es euch einfach, sich unter Christus sich zu unterordnen? Fällt euch einfach die Autorität Christi anzunehmen? Wem fällt es nicht einfach? Oh, ich meine jetzt nicht ich weiß, worauf es, was du anders, glaubst du, dass der Herr Jesus Christus Haupt der Gemeinde ist? Das glauben wir, richtig? Ist das für uns ein Problem? Ist gut so. Warum ist es gut? Vielleicht ist der Weg jetzt besser. Warum ist es gut so? Warum ist es für uns gut? Warum haben wir kein Problem, dass der Herr Jesus das Haupt der Gemeinde ist? Und wir müssen uns dem auch unterordnen? Richtig, oder? Und sagen, oh nein, diese komische Lehre, Jesus Haupt, wir, die Gemeinde müssen uns unterordnen. Was ist das hier? Rebellieren wir der Unterordnung unter Christus? Ob wir immer das tun, was er will, das ist eine andere Geschichte. Das ist mir klar. Warum haben wir damit kein Problem? Ich sage euch, warum ich kein Problem habe, ich bin mir sicher, ihr könnt mir folgen, weil wir wissen, dass seine Gedanken über uns gut sind, oder? Weil wir wissen, dass seine Weisheit, der Umgang mit uns gut ist. Weil wir wissen, dass sein Ziel mit uns gut ist. Und weil wir wissen, dass er uns liebt, dass er für uns sorgt und dass sein Anliegen, uns zu retten, oder? Und weil wir wissen, dass er zu uns gut ist und über uns gut ist, weil er sein Leben für uns gegeben hat, damit haben wir keine große Schwierigkeit, seine Herrschaft anzunehmen. Weil wir verstehen, dass er dem Willen des Vaters entsprechend seine Autorität ausführt und das gilt uns zum Guten. Wenn wir das nicht verstehen, dann tun wir uns schwer mit der Annahme von Christus als dem Herrn. Das Prinzip ist das Gleiche. Es ist dann schwierig für die Frau, sich den Mann zu unterordnen, wenn sie nicht weiß, ob der Mann gute Gedanken mit ihr hat. Wenn eine Frau weiß, dass der Mann weise mit ihr ist, dass er entsprechend dem Willen des Christus mit ihr handelt, dass er sie liebt und für sie sich so hingeben würde wie Christus für die Gemeinde, dann denke ich, ist es nicht mehr das große Problem, sich drunter zu stellen. Wenn sie weiß, dass der Mann das Ziel hatte, die Frau ins Ziel zu bringen. Das heißt, wenn ein richtiges Verständnis dahinter ist, A, und B, wenn der die Autorität richtig ausübt, ist es keine große Schwierigkeit, sich drunter zu stellen. Warum macht Petrus das, was er macht? Damit die Frauen den Schutzrahmen erleben und erfahren, was es bedeutet, sich zu unterordnen, muss Petrus sofort, auch wenn es nur ein Vers ist, aber der hat es in sich, die Männer an ihre Berufung und an ihren Auftrag und daran erinnern, wozu oder was ihr eigentliches hohes priesterlicher Dienst, was ihr eigentlicher hoher priesterlicher Dienst ist. Wir werden das gleich miteinander anschauen, aber dass wir vom Prinzip her verstehen, um was es hier geht. Schaut mal, was er sagt. Ihr Männer ebenso wohnt. Wohnt. Ihr Männer wohnt bei euren Frauen. Und dann sagt er, wie das geschieht. Zuerst mal, bevor wir uns diesen Auftrag anschauen, was es bedeutet. Und ihr Männer, ihr müsst gut zuhören. Das ist eine wichtige Lektion. Ihr Frauen schreibt es auf für die Männer und erinnert sie später daran, damit sie... Man vergisst auch gerne manche Dinge, die man nicht so gerne hat. Also das ist sehr, sehr wichtig, was wir hier, hat mich viel zum Nachdenken gebracht, wirklich viel zum Nachdenken gebracht. Bevor wir uns über den genauen Auftrag oder über die genaue Erinnerung des Auftrags uns anschauen, schaut mal, was hier steht. Ihr Männer ebenso. Was ist das ebenso? Worauf bezieht sich das ebenso? Ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen mit Einsicht und so weiter. Worauf bezieht sich das ebenso? Spannende Frage, gell? Darf ich euch sagen, worauf es sich nicht bezieht? Auf Unterordnung. Warum sage ich das? Weil diese Stelle unter anderem, und nicht gerade solche Stellen und diese Stelle, sehr gern in der feministischen Theologie gebraucht wird, um aufzuzeigen, schaut mal, nicht nur die Frauen müssen sich den Männern unterordnen, die Männer müssen sich auch den Frauen unterordnen. Ist die Rede sofort von Gleichberechtigung. In den ganzen Diskussionen, glaubt mir, die Literatur ist voll und die Diskussionen sind voll und heute vielleicht ist gar nicht mehr so, die Diskussion, darf die Frau Autorität ausüben, Herrschaft haben, leiten, führen, lehren, predigen. Manche Gemeinden haben diesen Kampf schon lange aufgegeben. Auf Druck der Öffentlichkeit, aufgrund des sozialen Verhaltens und so weiter, haben diesen Kampf aufgegeben. Und die Begründungen, gerade in der Gemeinde, ich rede nicht von der Welt, von der Welt ist ja klar. Die Frauenquote muss stimmen und da ist Deutschland noch hinterher, da sind noch viel zu wenige Frauen in Leitung und Positionen, da sind wir noch hinterweltlich. Aber eine Gemeinde, und wird so argumentiert, ihr Männer ebenso, das heißt, ihr Männer, ihr müsst ebenso euch unterordnen wie die Frauen. Das ist die Art und Weise, wie diese Stelle ausgelegt wird. Ich finde interessant, dass in meiner Bibel sogar die Stellung von ebenso anders steht wie davor. Schaut mal in Kapitel 3, Vers 1. Ebenso, ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern. Ebenso, ihr Frauen. Hier heißt es, ihr Männer, ebenso. Also, so wie die Frauen sich unterordnen, ebenso die Männer? Nee. Selbst bei den ebenso, ihr Frauen, ordnet euch den Männern, da ist das ebenso nicht die Unterordnung. Es ist nicht die Unterordnung. Es ist der priesterliche Dienst zum Zeugnis in dieser Welt. Es ist die Leidensbereitschaft, gute Werke zu tun, in einer Leidenssituation sich drunter zu stellen für das Zeugnis des Evangeliums. So wie wir unter die Obrigkeit uns unterordnen und zum Zeugnis für das Evangelium. So wie wir unter den Herren uns unterordnen. So ebenfalls auch unter die Männer unterordnen, um des Zeugnisses willen. Und hier genauso auch ihr Männer. Das, was ihr tut, tut ebenso mit diesem Ziel. Mit welchem? Mit dem hohepriesterlichen Leben als ein Zeugnis für die Welt, um des Evangeliums willen. Das ebenso bezieht sich auf die Leidensweg. Das ebenso bezieht sich auf die Bereitschaft, ein heiliges Priestertum zu leben, um das Zeugnis vom Evangelium zu verkündigen. Ihr Männer, in der Art und Weise, wie ihr in eurem Leben Dinge tut oder nicht tut, erweist ihr euch als ein heiliges Priestertum oder eben nicht. Und ein falscher Umgang mit Ehefrauen ist kein heiliges Priestertum und kein Zeugnis fürs Evangelium. Ich will an dieser Stelle schon ein bisschen vorgreifen und euch sagen, man kann salbungsvoll in der Gemeinde beten, aber zu Hause die Ehefrau vernachlässigen oder ihr das Leben sehr schwer machen. Das ist kein heiliges Priestertum. Da ist jeder Dienst vergeblich. Nicht ohne Grund. Nicht ohne Grund, da sagt Paulus, dass ein Ältester sich worin erstmal bewähren muss? Zu Hause. Dann in der Gemeinde. Wenn er zu Hause sich nicht bewährt, taugt er nicht für die Gemeinde. Man kann in der Gemeinde salbungsvoll beten, und der Herr wird dieses Gebet nicht hören. Und das Gebet mag wunderbar klingen, weil zu Hause alles andere ist, und der Herr wird es nicht segnen. Und man denkt, wieso kann der Herr dieses schöne Gebet nicht singen? Und wieso hört der Herr unsere Gebete nicht? Weil in den Familien kein heiliges Priestertum gelebt wird. So, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir Männer jetzt verstehen, was ist unser heiliger Priesterdienst. Und ich möchte an dieser Stelle Folgendes sagen. Das kann Leiden genauso beinhalten. Ich keine Ahnung warum, aber ich kämpfe gerne für die Frauen, weil in mir auch, so wie meinem Vater, wenn ein Fußballspiel oder irgendeine Sportveranstaltung läuft und ich meinen Vater frage, für wen bist du? Wisst ihr, für wen er immer ist? Für die Schwachen. Nicht für die Sieger. Das war immer mein Sohn. Mein Vater war immer für die Schwächeren. Und ich verstehe es. Die tun mir leid und ich bin für die Außenseite. Nicht, dass ihr Frauen Außenseiter seid. Wir werden gleich lernen, ihr seid aber das schwächere Geschlecht, ob ihr es glauben wollt oder nicht. Es ist so. Und der Herr kämpft für die Schwachen. Und dieses Anliegen habe ich auch im Herzen. Trotzdem, es gibt Ehen und Familien und Ehen, in dem die Männer leiden. Könnt ihr euch das vorstellen? Gibt's. Unglaublich, gell? Da leiden Männer. Und ich glaube, dass die Schrift genauso auch den Männern sagt, dass, und mit dieser Stelle unter anderem, nicht nur, aber unter anderem auch daran ausrichtet, was bedeutet auch als Mann einen Leidensweg zu gehen und einen hohepriestlichen Dienst zu tun. Diesen Weg zu gehen. Welche Einsicht, welche Erkenntnis, welches Verständnis braucht man da? Petrus lehrt das. Selbst wenn die Frau es gut meint, aber schlecht macht, gut gemeint und schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht. Was machst du als Mann? Spielst du deine Autorität aus? Deine Herrschaft, deine Macht? Wie gehst du damit um? So, also das sagt, es ist viel, steckt viel in diesem kurzen kleinen Vers, steckt wirklich eine Menge drin. Also, was das Erste, dieses Ebenso bezieht sich nicht auf die Unterordnung. Wichtig. Man kann es nicht umdrehen und sagen, guck mal, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter. Und dann sechs Verse später sagt Petrus, ihr Männer ordnet euch auch den Frauen unter. Das wird gerne gemacht, wirklich. Ich habe Literatur gelesen, Kommentare, es wird gerne gemacht. Weil man so für die Rechte der Frauen kämpft. Und vor allem Gleichberechtigung. Und jetzt haben wir eine Gleichberechtigung. Das Interessante, ich gebe euch einen hauptsächlichen Grund, warum das nicht sein kann. Grammatikalisch, griechisch ist mal dahingestellt, aber es ist nicht alles, nicht für jeden zugänglich. Aber der Punkt ist, wir finden nirgendwo in der Schrift, dass die Unterordnung und wieder umgedreht wird. Wir können alle Begriffe des Un nehmen, also sich drunter stellen, ich habe mir ein paar Begriffe aufgeschrieben, die da unterordnen, unterwerfen und all diese Begriffe, die einfach aufzeigen, sich unter eine Autorität drunter stellen. In der Schrift an keinem Beispiel, wir sehen, dass zuerst der eine A sich unterwirft unter B und später muss sich B unter A unterwerfen. Finden wir nicht. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Wir finden, dass die Bürger sich dem Staat unterwerfen sollen. Haben wir gut angeschaut. Finden wir irgendwo in der Schrift, wo er sagt, aber der Staat muss sich auch mal den Bürgern unterordnen. Damit das gerecht ist und Gleichberechtigung, wechseln wir alle Woche mal den Chef. Ich habe so einen Film angeguckt, oder so einen Trickfilm. Die eine Woche war der Chef, die nächste Woche war der andere Chef, jeder war Chef. Und jeder hat in dieser Woche seine Macht ausgespielt. Und nächste Woche musste er wieder dienen. Die Schrift sagt nicht, ihr Obrigkeit, das ist Autorität, die Bürger ordnet euch unter. Und später, aber ihr Obrigkeit, ihr müsst auch euch unterordnen, den Bürgern. Finden wir nicht. Das Gleiche finden wir auch nicht bei Dämonen und Jüngern. Es heißt, die Dämonen waren in Untertan. Und dann sagt Jesus, aber später müsst ihr auch den Dämonen untertan sein. Gleichberechtigung. Nächstes Beispiel. Die Schöpfung ist Christus untertan. Und es finden keine Stelle, wo es heißt, aber damit gleichberechtigt ist, muss Christus sich auch mal der Schöpfung sich untertan zeigen. Nein. Das gleiche, Gemeinde Christus. Christus das Haupt, die Gemeinde muss sich Christus unterordnen. Die irgendwo steht, aber irgendwann muss sich auch der Christus mal der Gemeinde unterordnen. Ebenso Christus ordnet dich der Gemeinde unter. Finden wir nicht. Ich könnte einen Haufen Beispiele euch weiterbringen. Christus unter Gott, unter den Vater. Er ordnete sich unter. Hier finden wir nirgendwo, dass der Vater sich unter Christus unterordnen muss dann, damit sie gleichwertig sind, obwohl sie sind. Finden wir nicht. Kinder den Eltern. Wir finden nirgendwo, aber wenn es gerecht ist, ihr Eltern ordnet euch den Kindern auch unter. Ich könnte jetzt noch weitere Beispiele bringen. Die Schrift fordert dass, und sagt, es gibt Autoritäten oder Herrschaftsbereiche, denen Gott diesen Auftrag gibt. Und es gibt welche, die sich dem unterordnen sollen. Und die Schrift lehrt an keiner Stelle, dass es Gleichberechtigung dann wieder aufgehoben wird. Und ausgerechnet aber, oder der einzige Beispiel wäre Mann und Frau. Nee, das lehrt die Schrift nicht. Und diese Stelle sagt es definitiv auch nicht. Es ist wichtig, dass wir es am Anfang gleich verstehen. Jetzt das Zweite ist, oder ich will anders sagen, die Lösung ist nicht ein Versuchen, dass die Gleichwertigkeit herzustellen oder Gleichberechtigung herzustellen und sagen, ja, die Männer ordnet euch auch unter, jetzt haben wir das Problem gelöst. Die Bibel löst das Problem anders. Sie löst nicht das Problem, indem sie den Mann und die Frau in die gleiche Unterordnung stellt. Die Bibel löst das Problem, indem sie dem Mann das richtige Verhalten beibringt. Das ist die Lösung. Das richtige Verhalten in der richtigen Einsicht und respektvolles Handeln. Das ist die Art und Weise, wie diese Spannung der Unterordnung, dass diejenigen, die Autorität ausüben, Herrschaft ausüben, dass sie sich richtig verhalten, denen gegenüber, die drunter stehen. Genauso die Obrigkeit, und sie werden dafür Rechenschaft geben, genauso wie die Herren, die werden dafür Rechenschaft geben. Wie haben sie verhalten sich gegenüber denen Gott sie anvertraut hat? Genauso Älteste in der Leitung, sie werden Rechenschaft dafür geben. Wie sind sie mit den Schafen umgegangen? Respektvoll, einsichtig, liebevoll, zielführend, zielbringend, gewinnend, versorgend, heilend oder nicht? Der Weg ist das Verhalten der Verantwortlichen und nicht Gleichberechtigung. Genau das Gleiche hier auch in der Ehe. Und darum nimmt sich Petrus sofort Zeit. Übrigens, Paulus macht das genauso. Bei Paulus ist es umgekehrt. Er hat mehr Verse für den Mann als für die Frau. Könnt ihr mir soweit folgen? Okay. Also, jetzt gehen wir weiter. Dieses ebenso. Was ebenso? Ebenso, ihr Männer, ebenso wohnt. Ich hoffe, ich langweile euch nicht so arg, wenn ich die einen und erstmal nur mit einzelnen Wörtern hier arbeite. Aber der Auftrag ist was? Wohnen, bei ihnen zu wohnen. Ihr Männer wohnt bei den Frauen. Was bedeutet das, wohnen? Hier geht es um das Zusammenleben. Auch da war ich ein bisschen erstaunt, aber manche glauben, dass hier dieser Vers sich allein und rein auf die Intimität zwischen Mann und Frau beschränkt. Und wirklich von guten Theologen, die ich sehr schätze, begrenzen diesen Abschnitt allein auf die Intimität und sagt, Petrus lehrt sie, was Intimität bei ihnen wohnen, beiwohnen. Und das müssen die Männer, das ist ihr Problem, sie wissen nicht, wie sie bei den Frauen beiwohnen, also bringt es denen bei. Nee, das ist viel zu kurz. Das kann das beinhalten und beinhaltet das mit definitiv auch. Die Intimität. Aber hier geht es um das gemeinsame Zusammenleben. Hier sind zwei eins geworden. Und das ist, allein der Gedanke ist ja schon sehr interessant. Er sagt, ihr Männer wohnt zusammen mit euren Frauen, mit Einsicht und mit Ehre. Wohnt bei ihnen. Schaut mal, da werden sie eins und sie leben zusammen. Sie teilen alles. Sie teilen die Gemeinschaft. Sie teilen das Essen, sie teilen das Haus, sie teilen die Finanzen, sie teilen die Intimität, sie teilen Zuneigung, sie teilen Gedanken, sie teilen alles. Sie sind eins geworden. Und Petrus spricht über dieses Zusammenleben. Wie kann das dieses Zusammen sein, obwohl es eine Autorität gibt und obwohl es eine Unterordnung gibt? Wie kann es aber trotzdem ein Zusammen sein, Zusammenleben? Das ist der ganze Gedanke, der hier ist. Ihr Männer, lebt zusammen mit euren Frauen, indem ihr bestimmte Dinge beachtet. Darum geht es hier, Petrus, ganz, ganz, ganz wichtig. Warum? Weil, nochmal, das ist der Rahmen, wo die Frau sich unterordnen kann. Ich behaupte sogar, wenn es gelingt, sogar unterordnen will. Also, als wir geheiratet haben, meine Frau und ich, bei unserem Vorbereitungsgespräch mit unserem Ältesten damals, der uns traute. Ich kann mich nicht an viel erinnern, was er uns gesagt hat, ehrlich gesagt. Es war auch sehr knapp, muss ich sagen, das Vorbereitungsgespräch. War kein Seminar. Ja, war alles klar. Aber einen sagte, ich weiß noch, der saß da, wir vorne an seinem Esstisch. Und dann sagte er zu uns, alles, was ihr tut, tut zusammen. Wenn es möglich, tut alles zusammen. Das war sein Rat. Und bis heute hängt mir das, ich will nicht zu arg Privates ausplaudern, ich weiß, dass meine Frau das unangenehm ist. Aber ich sage euch ehrlich, aufgrund dieses Rates gehe ich gerne einkaufen. Ja, neulich haben wir uns getroffen beim Einkaufen. Ich schieb den Wagen, kein Problem. Früher, ich habe Einkaufen gehasst. Wenn meine Mutter gesagt, Wille, du musst mir helfen, wir müssen zum Lidl einkaufen gehen. Oh, bitte nicht. Mit Händen und Füßen mich gewehrt. Meine anderen Geschwister versucht zu überreden. Oh, ich habe das gehasst. Durch die Gänge, den Wagen, dann Kisten und Getränke und alles. Ich musste schleppen dann. Schien der Stärkste zu sein. Mann. Dieser Rat zusammen. Und dann dachte ich, okay, meine Frau, Entschuldigung, geht gerne einkaufen. Auch wenn sie nicht viel kauft, aber trotzdem. Und ich dachte dann, wenn ich mit ihr gehe, dann sind wir zusammen. Adolf hat mir das gesagt, dann will ich es befolgen. Und nach einer Weile merke ich, das macht Spaß. Finde ich ja Sachen, die ich auch mag. Und dann kommen wirklich gute Sachen nach Hause. Richtigen Getränke wie Cola und so. Nein, Entschuldigung. Der Punkt ist der, dieses Lernen, das Zusammenleben, das Leben miteinander teilen. Und für mich eins der Geheimnisse. Eins der Geheimnisse. Und ich merke, wie weise dieser Adolf war. Nicht viel gesagt, aber das, was gesagt hat, Scheiß gesagt. Tut alles, wenn es geht, zusammen. Also, Petrus lehrt, sagt, ihr Männer wohnt bei ihnen, und jetzt kommt's, mit Einsicht. Mit Einsicht. Es geht um das Zusammenleben von Mann und Frau. Es geht um diese intime Beziehung zwischen Mann und Frau. Und das, was der Mann wissen muss, ist erstens, das Erste, er braucht Einsicht. Und das hat mich sehr herausgefordert. Ich sage euch gleich, ich fordere euch auch immer noch ein bisschen mit mir heraus. Aber was die Schrift sagt, man kann es anders übersetzen. Manche Übersetzer schreiben so, nach dem besten Wissen zusammenleben. Ihr Männer, lebt nach dem besten Wissen zusammen mit euren Ehefrauen. Ihr kennt das aus dem besten Wissen Ungewissen, gell? Was, nach dem besten Wissen, das heißt, nach eurem besten Verständnis, nach der besten Erkenntnis, die ihr finden könnt, lebt so mit euren Frauen. Das ist, was er fordert. Ich will es ein bisschen vertiefen. Was Petrus sagt, ihr Männer, um mit euren Frauen zusammenzuleben, oder ihr müsst verstehen, wie man mit einer Frau zusammenleben muss. Vielleicht ist das so. Ihr müsst verstehen, wie man mit einer Frau leben muss. Darf ich an dieser Stelle schon sagen, wahrscheinlich bei der Hälfte der Männer schalten sie schon an diesem Punkt ab. Wie verstehen? Wie? Ich muss verstehen, die Geheimnisse der Frauen kann man sowieso nicht ergründen. Wie kann ich verstehen, wie sie ticken? Ist ein Mysterium, kann ich nicht verstehen. Ich verstehe die Frauen nicht. Und dann gibt es ein paar Exoten, die Frauenversteher. Und auf die gucken Männer komisch herab, der Frauenversteher. Die Schrift fordert auf, die Männer zu lernen, mit den Frauen zu leben. Das ist nach ihrem besten Wissen, investiert alles daran, um zu verstehen, wie die Frau funktioniert. Das ist enorm, oder? Ihr versteht, warum er da jetzt so tief geht, weil das hat was mit der Unterordnung zu tun, damit die Frau sich dem Mann so hingeben kann in dieses Zusammenleben, sich so ihm hingeben kann. Da muss sie das Gefühl haben, der Mann weiß, was ich brauche. Und wenn ich weiß, dass er weiß, was ich brauche, dann kann ich mich hingeben. Weil ich weiß, dass mein Herr mich kennt, dass er sein bestes Wissen über mich hat, Er weiß, was mir gut tut. Er weiß, was ich brauche. Er weiß es, da sage ich es noch nicht einmal im Gebet, er weiß es schon. Er weiß, was mich ans Ziel bringt. Er weiß, was mir nicht gut tut. Und ich weiß manchmal selber nicht, was mir gut tut. Er weiß es. Ich denke, Jesus, das ist gut für mich. Er sagt, ich weiß, ich kenne dich besser als du. Das tut dir nicht gut. Oh, ich will jetzt nicht raus. Ich weiß, das ist gut für dich raus. Also, zieh die Schuhe an. Wir gehen raus. Oh, ich weiß, was für dich gut ist. Petrus fordert die Männer heraus, mit Einsicht bei ihnen zu leben, zu wohnen. Mit Verständnis, mit Erkenntnis bei ihnen zu leben oder mit ihnen zu leben, eins zu sein. Das beinhaltet Lernen. Das beinhaltet Lernen. Man muss seine Frau kennenlernen. Man muss seine Frau lieben lernen. Und ich sage nochmal an dieser Stelle, ich glaube, dass es für viele Männer hier schwierig ist. Wie? Wisst ihr warum? Weil viele Männer stolz sind. Sie sind stolz. Sie glauben, sie wissen schon alles. Und sie wissen schon, wie die Frauen so sind. Und sie wissen auch schon, wie ihre eigenen Frauen sind. Sie wissen schon. Manche sind von euch nur kurz verheiratet, manche sind sehr lang verheiratet. Und selbst da, wie oft ist es so, wir denken, wir kennen unseren Herrn. Wir wissen, was in der Bibel steht. Gell? Und es gibt genug Anekdoten, wo nach 20, 30, 40, 50 Jahre Ehe ein böses Erwachen gibt, weil die Ehepartner dachten, sie kennen sich und 40 Jahre sich dementsprechend verhalten haben. Und nachher kommt raus, du, ich mag doch die untere Seite vom Brötchen. Und nicht die obere. Und 50 Jahre gab es immer die untere Seite. Ja. Ich dachte, du magst das. Ich dachte, du liebst das. Ich dachte, das interessiert dich gar nicht. Ich dachte, das gefällt dir gar nicht. Ich dachte, das findest du blöd. Ich dachte. Ich habe gedacht, das ist halt, so bist du halt. Ich dachte. Und dann macht man es so, weil man so denkt. Und man denkt, man kennt den Partner, man kennt die Frau in dem Fall. Und dann kommt ein böses Erwachen und dann sagt, nee, ich mag's, ich find's blöd, gefällt mir gar nicht. Wie? Dieses mit Einsicht leben wohnt bei ihnen, heißt, setzt Verständnis voraus. Das setzt voraus, dass wir als Männer, wenn wir der Schrift gehorsam sind, und ich versuche euch das so auszulegen, dass ihr nicht das meine Worte seht, sondern als der Schrift. Wenn ihr als der Schrift seht, dann müsst ihr der Schrift gehorchen. Der Punkt ist, dass um mit Einsicht bei den Frauen zu wohnen, bedarf es der Lernbereitschaft. Die Frage ist, bei wem lernen? Bei wem sollen die Männer lernen, wie man bei Frauen mit Einsicht wohnt? Kennt ihr ein gutes Beispiel? Gesegnet ist jeder Sohn, der ein Vorbild in seinem Papa hat. Aber gesegnet ist jeder, der einen Papa hat. Und wir haben alle einen. Und wir haben alle einen Herrn. Und wir haben einen Herrn, der eine Braut hat. Und wir haben einen Herrn, von dem wir lernen können, wie verhält sich ein guter Mann zu seiner Frau. Ihr wisst, wem die Rede ist? Schlag mal Epheser 5, Vers 25. Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, um sie zu reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, deswegen wird der Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Das Vorbild ist Christus. Und die Schrift sagt, ihr Männer, lebt bei euren Frauen mit Einsicht, mit Verständnis. Wo lernen wir, wie ein Mann sich mit einer Frau verhält? Und die Schrift sagt, guckt Christus an, ohne hier eine Hochzeitspredigt zu halten. Hier sagt Paulus, ihr Männer, ihr seid verpflichtet, euch für eure Frauen aufzuopfern. Das ist eine aufopfernde Liebe. Er sagt zu ihnen, ihr Männer, ihr seid verpflichtet, eure Frauen zu heiligen und zu reinigen. Das ist eine reinigende Liebe. Das ist tief theologisch geistlich. Ihr Männer, ihr seid schuldig, eure Frauen versorgend zu lieben. Und ihr Männer, ihr seid schuldig, eure Frauen beständig zu lieben. Das ist ein großes Beispiel. Und das ist die Art, wo wir mit Einsicht und Verständnis bei unseren Frauen wohnen sollen. Also, andersrum. Ich stelle konkret die Frage an die Männer. Männer, kennt ihr den Willen Gottes in Bezug auf die Ehe? Oder ihr Männer, kennt ihr den Willen Gottes in Bezug auf die Frau? Ist uns klar, was Gott mit deiner Ehe gedacht hat? Ist Gott klar, was Gott mit Ehe meint? Ist uns klar, warum hat Gott eine Frau gemacht? Ist uns klar, warum Gott die Frauen so gemacht hat, wie er sie gemacht hat? Hat doch der Herr sie gemacht, oder? Habt ihr euch überlegt, warum Gott die Eva nicht so gemacht hat wie den Adam? Warum hat er nicht aus dem gleichen Material den Adam gemacht und dann die Eva gemacht? Aus was wurde Eva gemacht? Aus dem Mann. Ihr Frauen, habt ihr euch darüber nachgedacht, dass ihr aus dem Mann gemacht seid? Oder ist das ein komischer Gedanke? Ein befremdlicher. Ein Gedanke, den man gern nicht zu Ende denken will. Aber die Schrift sagt, der Mann ist aus Gott und die Frau ist aus dem Mann. Ist das klar? Warum macht das Gott so? Und als Gott aus dem Mann die Eva gemacht hat und die Eva sich dahingestellt hat, war die Eva ganz genauso wie der Mann? Nein. Schaut mal, was für eine Einsicht es braucht. Schaut mal, wozu die Schrift die Männer ermahnt. Was soll ihr bestes Wissen sein? Was müssen sie lernen? Schaut mal. Wohnt bei ihnen mit Einsicht. Jetzt kommt, was ist die Einsicht? Erstens, als bei einem schwächeren Gefäß. Und zwar, Definition des schwächeren Gefäßes, weiblich. An diesem Punkt, ist die Bibelstunde aus, aber diesen Punkt entfachen wir die ganze Diskussion über die Gender Frage, die ganze Diskussion über die Gleichberechtigung, über die Gleichfähigkeit, über die Gleichstellung von Mann und Frau. Mann und Frau sind nicht, die sind nicht gleich. Und ich weiß, vielleicht sind es einige unter euch, die das nicht hören wollen, aber die Bibel sagt, dass die Frau, das Weibliche, ein schwächeres Gefäß ist. Und die Männer? Stärkere Gefäße. Das kann nicht sein. Kann genauso viel leisten wie mein Mann. Das ist aber hier, wie nennt man, es gibt einen Begriff der Frauenfeindlichkeit. Ich kann es nicht, ich habe es vor meinem geistigen Auge, beim Lesen war es schon schwer, es auszusprechen. Die Bibel lehrt, dass die Frau ein schwächeres Gefäß ist und dass das schwächere Gefäß das weibliche ist. Könnte man die Eva genauso gemacht machen wie Adam? Definitiv. Darf ich so sagen, genauso ein, was auch immer das Starke jetzt bedeutet, ich werde es euch erklären, nicht heute, nächsten Mittwoch, müsst uns fragen, was meint ihr mit schwächeren Gefäß, was ist das Weibliche? Da haben wir noch einige Fragen, was die Ehre bedeutet, was ist die Gnade, Gebete, Verhinderung, also es gibt noch einiges aus diesem Vers zu entdecken. Aber der Punkt ist, was ist, er hätte doch Adam so machen, Eva so wie Adam, genauso stark. Warum macht es nicht? Warum macht er die Frau als ein schwächeres Gefäß? Die Ehe, oder der Adam ist ein Bild auf Christus. Und die Ehe, Eva, ist das Bild auf die Gemeinde. Wer ist stärker, wer ist schwächer? Christus der Stärkere, oder? Und die Gemeinde? Die Schwächere. Was braucht das Schwächere? Versorgung, Schutz, Bewahrung, Pflege, Feingefühl, was auch immer. allein in der Art und Weise, wie Gott Adam und Eva geschaffen hat, ist ein Bild auf Christus und die Gemeinde. Paulus sagt, dieses Geheimnis ist groß, ich deute es auf Christus Gemeinde. Wie sich der Mann zu Frau verhält und die Frau zum Mann verhält, ist von Anfang an gelegt, um uns das Zeugnis des Evangeliums von Christus und seiner Braut uns zu offenbaren. Allein schon so, wie du geschaffen bist, mit deinem Körper, wie dein Körper funktioniert, hat was mit dem Evangelium zu tun. Und mehr als so Angst. Wie die Frauen von ihrer äußerlich-leiblichen Beschaffenheit geschaffen sind, hat das ein Bild. Ist euch klar, ihr Frauen, dass ihr die Gemeinde repräsentiert? Ihr Männer, ist euch klar, dass ihr Christus repräsentiert? Und es ist uns klar, dass es Einsicht und Verständnis braucht, so zu wohnen miteinander, dass das auch ein Zeugnis ist. Wir Männer, wir müssen wissen, wie Christus mit der Gemeinde umgeht. Und so müssen wir mit unseren Frauen umgehen. Die Frauen müssen wissen, was die Rolle der Gemeinde ist. Und so müsst ihr mit den Männern umgehen. Es braucht Einsicht, oder? Es braucht Verständnis. Und nicht einfach, damit die Ehe funktioniert. Nicht, damit wir glückliche Beziehungen haben. Nee. Wozu? Damit wir Zeugen des Evangeliums sind. Und davor sagen wir, damit wir Zeugen des Evangeliums sind in dieser Welt. Wenn ich das sage, dann fallen mir sofort die Worte an, deshalb umgürtet die Lenden eure Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade. Sofort. Boah, wenn es keine Gnade zu Gott gibt, dann sind wir unfähig, dieses Zeugnis zu leben. Was ist das Problem? Das sind ständig die kaputten Beziehungen. Die Scheidungsrate in der Gemeinde ist genauso hoch wie in der Welt. Und das ist schon nichts mehr Außergewöhnliches. Überhaupt kein Problem. Es ist erschreckend. Es braucht Einsicht. Und es liegt viel auch an den Männern. In welcher Art sie ihre Verantwortung wahrnehmen. Ob sie Verständnis und Einsicht haben. Es liegt genauso auch in Frauen, mit Sicherheit, ob in der Art und Weise, wie sie sich unterordnen. In beidem. Es braucht Einsicht, es braucht Verständnis. Es gibt eine Unterschiedlichkeit, über die werden wir uns nächsten Mittwoch unterhalten müssen. Okay? Was lehrt die Schrift über, inwieweit unterscheidet sich Mann und Frau? Was meint die Bibel, was meint Petrus, wenn sie sagt, ein schwächeres Gefäß, das Weibliche? Dann werden wir darüber nachdenken, was meint er, wenn er sagt, mit welcher Einsicht müssen wir noch leben? Gibt ihn Ehre. Was bedeutet das? Und ich würde schon sagen, ohne richtige Einsicht keine richtige Ehre. Und dann müssen wir über die Konsequenzen nachdenken. Über unser Gebetsleben und das Gebetsleben der Gemeinde. All das hängt zusammen. Es ist erschreckend, also ich hoffe positiv erschreckend, wie viel das Eheleben mit unserer Gemeinde zu tun hat. Es ist keine private Angelegenheit. Es hat was mit dem Evangelium zu tun. So, ich hoffe, euch ein bisschen neugierig gemacht zu haben auf das, was noch kommt. Und ich lade euch zu der nächsten Bibelstunde ein. Ich möchte beten. Es ist ein großes Bewährungsfeld und es ist ein großes Leidensfeld, das wir hier betreten, die Beziehung zwischen Mann und Frau. Und gerade das ist das Erste, auch in unserem Evangelium, in unserer Bibel, das Erste, was in so klarer Weise auf das Christus und seine Braut hindeutet. Das hast du erdacht, diese menschliche Ordnung, um dieses großartige Zeugnis bekannt zu machen. Dieses Geheimnis ist wirklich groß. Ich stimme dem Paulus zu. Je mehr ich da hineinschauen darf, umso mehr sehe ich, wie tief eigentlich diese Gedanken sind, wie tief dieser Plan ist. Und umso mehr will ich dich für uns um Gnade bitten, Herr, dass wir in unserer Gemeinde, in unseren Gemeinden, Herr, als deine Kinder Gottes, in unseren Beziehungen und Familien, dass wir so leben, dass es die Ehre bereitet. Herr, gib uns Männern Einsicht, gib uns Verständnis, das beste Wissen, was es bedeutet, mit dem schwächeren Gefäß zu leben. Herr, dass wir uns nicht an ihn versündigen und somit auch nicht an dir. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen. Amen.